Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zu Beyond Page Views, der Folge 149 und heute mal wieder mit einem Ding des Monats. Auf den Wunsch eines einzelnen Herren gibt es heute das Ding des Monats und zwar den
Google Tag Manager bzw. den Google Tag Assistant. Auf speziellen Wunsch von mir, Markus Bersch, hallo auch von mir. Und ich hatte gedacht, wir reden vielleicht einfach mal über etwas, was wir dauernd benutzen, aber ich nicht sicher bin, ob jede Ecke davon sich überhaupt schon mal angeguckt hat. Ich will jetzt nicht sagen, ob jeder alle Tricks kennt, weil das würde behaupten, dass wir ja alle Tricks kennen. Da bin ich mir noch gar nicht sicher.
Ich auf jeden Fall nicht.
Aber man benutzt den Google Tag Assistant im Zusammenhang mit dem Google Tag Manager und eigentlich auch nur mit dem Google Tag Manager, unberechtigterweise sehr, sehr oft. Und man macht aber eigentlich immer nur die gleichen Sachen. Und manchmal gibt es irgendwelche Funktionen, von denen man eigentlich weiß, dass sie da sind, aber man hat sie vergessen. Und deswegen dachte ich, wir reden jetzt nochmal drüber. Und in welcher Form wir das so machen, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht.
Fangen wir mal ganz vorne an. Stimmt es mal ganz dumm.
Ja, was ist denn der Tag Assistant?
Also erstmal, wofür braucht man die denn überhaupt?
Ja. Wie wäre deine Antwort?
Zum Testen, ob das, was ich gebastelt habe, funktioniert.
Genau.
Oder das machen die meisten nicht. Also das habe ich oft schon gesehen, dass Leute was veröffentlichen, dann testen, angucken, ob es funktioniert und dann wieder veröffentlichen, bis es klappt. Und da gibt es halt im Tech Manager eine der Killerfunktionen überhaupt, warum man sie benutzen sollte, weil man vorher testen kann, bevor man veröffentlicht. Für sich alleine.
Ja, nur für meinen Browser und dafür dient der Vorschaubutton. Und genau. Da kommt dann eben der Tag Assistant ins Spiel und das ist eben auch die Schnittstelle, wo die meisten Leute mit dem Tag Assistant arbeiten. Und was dann passiert, wenn man auf den Vorschau-Button klickt?
Tag Assistant oder der Tag Companion?
Der Tag Companion?
Ja, das ist doch die neue Version gewesen vom Tag Assistant.
Du meinst
und
jetzt
weil wir,
das
und weil, Plugin? Ja.
Ach so, ja gut. Ja, jetzt ist meine Überleitung völlig im Eimer. Je nachdem, also wenn ihr schon auf diesen Knopf klickt, auf den Preview- oder Vorschau-Button, dann ist schon ein bisschen davon abhängig, ob ihr eine bestimmte Erweiterung installiert habt oder nicht, was danach passiert. Nämlich zum Beispiel, ob sich ein neuer Reiter oder ein komplett neues Browserfenster öffnet. Hängt auch ein bisschen daran, auf welcher Plattform ihr gerade unterwegs seid. Aber wir reden jetzt mal vom Idealfall. In diesem Fall tatsächlich eben, weiß ich nicht, wahrscheinlich Windows ist und Chrome auf jeden Fall. Also das Debuggen in Chrome ist schon mal grundsätzlich eine gute Idee, glaube ich, für den Tag Assistant. Der läuft auch in anderen Browsern. Ich nutze ihn aber ausschließlich in Chrome. Wie ist das bei dir?
Ich nutze ihn nur in Chrome.
Ja.
Nur Chrome. Ich habe letztens gehört, dass man in Edge auch alle, weil der auch Chrome basiert oder so, dass man auch alle Chrome-Plugins auf dem Edge nutzen kann.
Genau, ja, das müsste funktionieren aber, eigentlich. Ja.
Aber ich bin nur auf dem Chrome unterwegs.
Ja. So, und dieser Unterschiedsmacher ist eben, du hast ihn jetzt gerade Tag Companion genannt. Ich weiß nicht, warum ist das eine andere Erweiterung? Also ich benutze den Tag Assistant.
Ja. Und das war ja mein Take war ja, dass wir beide nicht umgestellt haben und darum haben sie die beiden zusammengeführt.
Ah, okay.
Gut. Weil irgendwann gab es du musst jetzt den Tag Companion benutzen, dann plötzlich nicht mehr. Also es war irgendwann Pflicht und dann habe ich es nicht gemacht, weil ich faul bin und da geht ja noch, dann irgendwann haben sie die ja zusammengeführt.
Ja, waren ja alle faul, ne? Deswegen steht ja auch plötzlich, also steht da drin, einmalig, bis man es weggeklickt hat, eingestellte Version wird wieder unterstützt. Ja, wir nehmen das Feedback ernst. Ding ist halt nicht tot zu kriegen gewesen. So, und der ist auch mit bestimmten Funktionen verbunden, über die wir jetzt eigentlich gar nicht reden wollten oder wollen wir darüber reden? Benutzt du den Tag Assistant als ich sag mal, Sidebar tatsächlich aktiv.
Zum Überprüfen, ob meine Tags auch feuern?
Ja, genau.
Nein, nee, habe ich noch nie gemacht.
Ne? Ich also überhaupt nicht?
Ganz ehrlich, Hand auf Herz, ich habe es gerade erst entdeckt.
Ja? Ah, okay. Also ich nicht.
Ich habe gerade aus Versehen draufgeklickt, also ups, da kann man ja was auswählen und man kann eine URL eingeben, ist ja spannend, weiter bin ich noch nicht gekommen.
Ja. Also den gibt es eben jetzt, wenn man draufklickt, eben auch als Sidebar. Wenn er irgendwo aufmacht, seht ihr auch das, was ihr im Tag Assistant nachher, also im Tag Assistant Tab auch sehen könnt, nämlich welche Tags wurden da gefunden und dann kann man die auch anklicken und sich ein paar Details holen. Was für mich total wichtig war, ist, dass man unten jetzt sieht, dass man mit einem bestimmten Google-Konto angemeldet ist und bei mir funktionierte der ganze Käse irgendwann nicht mehr, weil ich mit unterschiedlichen Google-Konten angemeldet war im Tag Assistant und in in dem Tab, in dem ich eigentlich debuggen wollte. Gut, aber die Klammer machen wir jetzt einfach mal
zu. So einen Quatsch machst du?
So einen Quatsch mache ich, ja, gut, weil der Tech Assistant sich immer mit dem Standardkonto anmeldet und ich habe halt mehrere. Und ich habe so ein Arbeits- und ein Privatkonto zum Beispiel. Und das Standardkonto ist dann das Privatkonto.
Ich habe dann mal eigene Browserinstanzen dafür.
Ich musste das über Profile lösen, damit man eben eigene Browserinstanzen hat. Brauchte ich bisher aber nie zu wechseln, bis das Ding irgendwann kaputt gegangen ist. Aber da wollte man ja gar nicht.
Ich mache das schon immer so. Ich habe irgendwie 20, 30 verschiedene Chrome-Profile.
Gar nicht drüber reden. So.
Aber das ist auch ein schönes Thema. So, ja. Aber jetzt zurück erstmal zu den Basics, Google Tech Assistant. Genau. Was sehe ich da eigentlich?
So. Also im Idealfall sehe ich dann ja auf der Website, die ich dann geöffnet habe, also wenn ich den Tech Assistant öffne, gebe ich normalerweise eine URL ein, der Seite, die ich debuggen möchte. Und da ist der Tech Assistant auch gar nicht anders, ob er über den Google Tag Manager jetzt aufgerufen wird, um zu wissen, was wir jetzt gerade in der Vorschau betrachten wollen, sondern man kann den Tech Assistant im Prinzip auch, indem man auf techassistant.google.com geht, jederzeit auch ohne einen GTM aufrufen und da genau das Gleiche machen. Man fängt an, eine Website zu debuggen, gibt eine URL ein und dann wird diese URL geladen und dann versucht sich der Tech Assistant eben mit der Website zu verbinden und zu schauen, was da alles so passiert. Also eines der ersten Learnings, die man vielleicht mitnehmen kann, bloß weil ich keinen Zugriff habe auf irgendeinen Tech-Manager oder sonst irgendwas, heißt es nicht, dass ich den Tech-Assistant nicht trotzdem benutzen kann, um jede beliebige Website zu untersuchen. Zumal es, soweit es um das Tagging geht, was den Tech-Assistant interessiert, und das sind eben Google-Tags und nicht irgendwie irgendwelche andere Geschichten. Oder eben den Tech-Manager, in dem du dann all diesen anderen Kram auslöst, wie vielleicht Meta oder LinkedIn oder weiß der Geier. Aber du kannst eben jederzeit auf jeder Website sehen, wo Google Analytics zum Beispiel eingebunden ist. Was passiert denn da gerade überhaupt? Wann wird irgendwie was gesendet? Ich kann mir da auch alle Requests anschauen, wie ich das auch in der Netzwerkkonsole machen kann. Nur in einem etwas übersichtlicheren Format, wie ich finde. Benutzt du den Tech Assistant auch, um Tracking aktiv zu untersuchen? Oder also benutzt du andere Ansichten als die Tag-Manager-Ansicht?
Nee.
Nee, also ich benutze verstärkt auch, indem man, also von Redig, für die Leute, die jetzt vor dem Tag-Manager sitzen und gerade in die Vorschau gegangen seid, dann seht ihr höchstwahrscheinlich nicht nur oben neben Google-Tags gefunden eine 1 und nur euren Tag-Manager, sondern in der Regel wird über euren Tag-Manager dann ja auch, weiß ich nicht, ein Google Analytics oder ein Google Ads oder beides Tracking ausgespielt. Und dann könnt ihr einfach auch auf eure Measurement-ID klicken und sehen, was ist jetzt da an Google Analytics rausgegangen. Die Ansicht ändert sich so ein bisschen, weil das Ganze dann nicht mehr nur die, oder könnte man so sagen, nicht mehr nur die Data-Layer-Ereignisse anzeigt, sondern eben auch die ganzen Ereignisse aus dem Enhanced Measurement und so weiter und was da alles irgendwie rausgegangen ist. Also die Übersicht der einzelnen Dinge, die da so passiert sind, wenn die Seite geladen wurde, die ändert sich so ein bisschen. Aber man kann sich da zum Beispiel einen ausgehenden Seitenaufruf anschauen oder eine Artikelliste angesehen oder wie auch immer. Und sieht dann eben da auch den ausgehenden Request und in einer vernünftigen und übersichtlichen Form die einzelnen Parameter.
Da nutze ich meistens von David Balecho eher den Analytics Debugger.
Ja. Also ich in der Regel auch. Ja, aber so auf die Schnelle finde ich, ist das ganz gut. Und wenn ich gerade sowieso dabei bin, mir Dinge im Tech Assistant anzuschauen, dann wechsle ich tatsächlich auch schon mal und guck mir das da einfach an. Was ich dabei immer verwirrend finde, ist, dass das Ganze zwar alphabetisch sortiert ist, aber es gibt dann eben Parameter wie den GCD, GCS, wie auch immer, jetzt suche ich gerade nämlich schon wieder danach, GCS-Parameter, der steht dann eben nicht unter G, sondern irgendwo ganz unten unter S bei Status der Cookie-Einwilligung. Ne? Also das Übersetzen von Parameternamen in deren Zweck ist nicht immer hilfreich, finde ich. Aber man kriegt da eben zum Beispiel einen menschenlesbaren Namen für den Parameterwert. Ne? Dann steht da eben nicht nur ECID, sondern da steht da Client-ID erweitert. Ob einen das jetzt weiterbringt oder nicht, sei dahingestellt. Aber man sieht da, was wofür die Parameter in der Regel genutzt werden, bei welchem Zweck sie die. Ja. Das wollte ich nur mal angemerkt haben. Also das wäre mein erstes Ding, mein Tipp, vielleicht nicht nur auf den Tag-Manager gucken, sondern auch mal auf die Google-Tags, die da ausgelöst werden und zu schauen, was geht da jetzt gerade raus.
Ja,
Ja, du bist gerade ganz versunken. In
ja, nee, ich höre dir zu und klicke so rum und ja.
Wunderbar. Ja, gut. Ne? Also das wäre eine Geschichte. Das nächste, wo wir vielleicht mal drüber reden könnten, wäre, was ist es da, was hat es da überhaupt auf sich mit diesen, also ganz auf der linken Seite mit diesen Zahlen und Ereignissen? Und manchmal steht da ja was Englisches und manchmal steht da was Deutsches.
Ist deine Oberfläche generell auf Deutsch oder Englisch vom Tech Assistant?
Das ist so abhängig. Meistens ist sie Deutsch. Oft geht es mir auf den Keks und dann stelle ich das um. Und zwar auf die altmodischste Art und Weise, die ich kenne. Ich gehe hinter techassistant.google.com/da kommt ein Fragezeichen und dann fangen die Parameter an. Da trage ich ein hl gleich de und ein und rufe ihn einfach nochmal neu auf. Das ist die für mich immer noch schnellste Methode, um die Sprache umzustellen in den meisten Google-Produkten.
Ja, ich frage nur, weil dann die Sache nicht übereinstimmt mit dem, was man da eigentlich wissen möchte.
Nee, genau. Ne? Also die deutschen Übersetzungen sind teilweise dann auch eher verwirrend als hilfreich. Aber und manchmal stehen da auch plötzlich andere Dinge, die übersetzt sind, die gestern noch irgendwie mit ihrem Original-Data-Layer-Event-Namen da drin stehen, steht da jetzt plötzlich unter einer anderen Bezeichnung drin und sorgen erstmal für Verwirrung. Aber im Großen und Ganzen ist das, was man einfach sieht, wiedergespiegelt, das, was sich im Data-Layer abspielt. Zuzüglich so ein paar Dinge, die man im Data-Layer nicht unbedingt sieht, wie zum Beispiel die Initialisierung der Einwilligung und Initialisierungsevent. Das gibt es zwar als GTM-Consent, GTM-Init-Consent, sieht man aber nicht zwingend unbedingt.
Ja.
Und
die linke Spalte ist auf jeden Fall wichtig, weil da kann man einzelne Ereignisse aus dem Data-Layer auswählen und dann dazu explizit Sachen sehen. Denn zum Beispiel Variablen sieht man halt nur bei einem bestimmten Ereignis, weil die sich ja ständig ändern können oder auch ändern. Sehen wir die Variablen ja nur, also nicht, wenn man die Zusammenfassung anschaut, sondern nur bei jedem einzelnen Ereignis.
Das heißt also, wenn ich auf eins dieser einzelnen Ereignisse klicke, die werden von unten nach oben normalerweise durchnummeriert. Also es fängt man tatsächlich mit einer 1 an und ist dann irgendwann bei 25 steht dann irgendwie Konsensstatus oder wie auch immer. Also es passiert in der Regel beim Laden einer Seite eine ganze Menge. Und man kann sich bei jedem einzelnen Ereignis anschauen, auf den einzelnen Tabs, wie eben Tags oder Variablen oder Datenschicht. Wie ist da gerade jetzt die Lage zu diesem Zeitpunkt, wenn dieses Event stattfindet? Was macht der Tag-Manager gerade? Und mit welchen Variablenwerten werden jetzt zum Beispiel meine Tags gefüttert? Und das ist das, was einen Großteil des Debuggings ausmacht, denke ich. Also das ist das, was man meistens irgendwie tut. Ne? Man geht diese Events durch. Ja,
bitte? Ja, man geht so ein Event durch, wie zum Beispiel Consent irgendwas und fragt sich dann, warum wird eigentlich mein Analytics nicht gefeuert? Und dann klickt man auf Tags nicht ausgelöst einblenden, sucht dann seinen Tag, den man gerne gefeuert hätte und guckt, warum er nicht gefeuert wird. Das ist sowas ganz Häufiges, finde ich.
Genau. Ne? Warum hat das nicht funktioniert? Also das ist, wenn man diese Übersicht der Tags sich anschaut, dann stehen ja erstmal unter ausgelösten und nicht ausgelösten Tags stehen 0 bis N Einträge für diese einzelnen Tags, die man hat. Das sind Karten. Auf den Karten steht dann, wenn man auf einem Event ist, in der Regel auch der Status, also erfolgreich zum Beispiel, in der Regel.
Ja, da zähle ich nicht so gut drauf, also mit dem.
Ja, nee, steht halt tatsächlich auch nicht immer, da hast du recht.
So, ja, aber das ist nicht die, und so.
Das ist nicht die einzige Information, die man da nehmen kann. Also auch ein Learning wäre vielleicht für den einen oder anderen, man kann die Dinge anklicken. Okay, die meisten werden das schon mal gemacht haben. Und wenn nee,
glaube ich nicht, Markus. Du darfst sowas nicht voraussetzen.
Und wenn ich.
Also unsere Hörer, also unsere Stammhörer natürlich, also Entschuldigung, unsere Stammhörer natürlich, aber alle, die jetzt mal reinhören wegen der Tech Assistant, für die ist das gegebenenfalls sehr neu, weil das echt nicht selbsterklärend ist.
Und da wohnen aber dann tatsächlich die ganzen Informationen, die ich eigentlich brauche über dieses Tag. Nämlich, was habe ich da an Property-Werten zum Beispiel gesetzt? Was steht da jetzt in den einzelnen Parametern wirklich drin? Wenn ich bei einem Page-View-Tag zum Beispiel die Page-Location überschreibe oder sonst was, dann sehe ich den Parameternamen und auch den Parameterwert tatsächlich über die Event-Einstellungen oder eine eingelesene Event-Settings-Variable. Ich kann ganz oben umschalten zwischen Namen und Werten. Das heißt, ich kann also auch, wenn ich einen Wert sehe, einfach mal auf Namen umstellen. Dann sehe ich, aus welcher Variable das kommt. Da muss ich also nicht zurückgehen in meinen Tag-Manager und gucken, was habe ich denn da überhaupt eingetragen. Und das, was du angesprochen hast, super hilfreich, ist eben das Thema auslösende und blockierende Trigger. Also wenn bei auslösenden Triggern zum Beispiel grüne Haken zu finden sind, dann hat man zwar das richtige Triggerereignis gefunden. Wenn sich aber auch zu viele grüne Haken bei blockierenden Triggern, vor allen Dingen in der ersten Zeile, finden, dann weiß man auch, warum das Ding nicht gefeuert hat. Weil dann ist offensichtlich irgendeine Bedingung, die man gestellt hat, für seinen auslösenden oder blockierenden Trigger nicht so, wie man sich das wünschen würde, damit das Ding an dieser Stelle feuert. Und da kann man dann meistens nachschauen, warum ist irgendein Variablenwert noch nicht so, wie ich den haben will. Ab wann ist der denn so, wie ich den haben will? Indem man diese einzelnen Events an der linken Seite, ich nenne das immer Zeitstrahl, indem man diesen Data Layer Zeitstrahl durchklickt, weiter nach oben, um zu sehen, was ist dann später passiert und ab wann würde ich denn etwas feuern können, sinnvoll. Zeitstrahl. Und das kann ich im Prinzip auf allen anderen Reitern wiederholen. Das geht nicht nur auf dem Textreiter, sondern auf dem Variablenreiter geht das genauso gut wie auf dem Datenschichtreiter, den ich so gut wie nie benutze, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber eben auch auf dem zur Einwilligung.
Warum nutzt den Datenschichtreiter nicht?
Weiß ich nicht, brauche den eigentlich selten. Also wenn da was drinsteht, was mich interessiert, dann habe ich in der Regel eine Variable dafür, in der ich sehen kann, ob da was steht oder nicht. Also der Datenschicht-Tab ist für mich tatsächlich einer der seltensten Gebrauchten, wenn ich ganz ehrlich bin. Was ist bei dir anders?
Nur weil ich vielleicht nicht, dass ich ihn so nie benutze, aber ich schaue schon öfter mal rein.
Ja. Also ab einem gewissen Zeitpunkt, gerade im E-Commerce, ist der auch einfach sehr, sehr voll, ne? Weil da ja dann einfach alles drinsteht, wie es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt da ist, um einzelne Dinge zu kontrollieren oder zu schauen, wann überschreiben sich irgendwelche Werte zum Beispiel, finde ich es immer noch hilfreicher, oben tatsächlich den so hochtrabend betitelten API-Aufruf sich anzuschauen. Also zu gucken, was kommt zu diesem Zeitpunkt gerade in den Data Layer? Was ist da an neuen Werten? Und nicht, was ist da an neuen Werten zusammen mit irgendwelchen Kram, der vorher reingekommen ist? Klar, es gibt Fragestellungen, wo man das braucht. Aber was ich da viel häufiger mache, ist diesen API-Aufruf da aufzuklappen und nachzuschauen, was kommt mit einem einzelnen Event, wie zum Beispiel dem Consent-Status oder View-Item-List oder so. Was wird denn da jetzt gerade in den Data Layer gepusht? Und das finde ich viel nutzbringender in den meisten Debugging-Aufgaben, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja. Irgendwelche Tipps für den Variablen-Tab? Also außer, dass der ganz offensichtlich alphabetisch sortiert ist. Man scrollt da doch relativ viel rum. Ne?
Steuerung F.
Ja, Steuerung F. Das ist für mich auch immer noch der beste Weg. Also da irgendwie eine Suche drin. Gibt es irgendwelche Plugins, die seine Suche vielleicht irgendwie reinbringen?
Ist nicht auch so ein GTM-Enhancer?
Es gibt ganz viele.
Vom Steve Lamar oder so?
Es gibt ganz viel. Es gibt ja einen GTM-Fixer und einen GTM-Enhancer und einen GTM-Toolbox und bla. Ich benutze
also ich bin ein gebranntes Kind, weil ich einmal so eine hatte, die das Analytics kaputt gemacht hat. Also es gab dann ein Update in der deutschen Version und dann konnte man niemanden mehr einladen. Wir haben zwei Tage lang gesucht, woran das liegt, warum man niemanden mehr einladen kann. Und da war es einfach nur, ich glaube, vom Stefan Hamel.
Stefan Hamel war das, genau.
Ja. Und seitdem sage ich nicht mehr in meinen Analytics nur rumfreckeln hier. Plugins, das mag ich nicht. Ja.
Aber wenn ihr sowas kennt, dann auch gerne uns nochmal darauf hinweisen.
Der GTM-Fixer hat eine Suche für Sie, Herr Bersch. Ich habe mal kurz das Service nachgeschaut für Sie.
Ja, hat er die denn auch selber im Tag Assistant oder hat er die nur im Google Tag Manager?
Der hat bei den Variablen. Ich habe jetzt hier Searchboxes in Preview-Mode, habe ich gerade ein Bild dazu. Genau, gut, die wir uns gewünscht haben.
Ja, dann nehmen wir uns als Tipp selber mal mit, das vielleicht auch nochmal auszuprobieren, weil das ist
Da würde ich gerne mit einer API draufgehen oder so.
Ich suche da wirklich so viel. Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, eine echte Zeitersparnis.
Ja.
Na gut, aber.
Ich bin da sehr ängstlich.
Also, wie gesagt,
vielleicht muss man doch mal. Aber der hat nur 5000 Nutzer, Markus. Viel ist das nicht weltweit.
Nee, das ist ja sehr jämmerlich. Ja, das wird ja jetzt nach dieser Sendung sich wahrscheinlich dramatisch ändern.
Ja.
Also, das sind die meistgenutzten Dinge, glaube ich. Also
Einwilligung. Einwilligung hast du noch nicht gesagt. Konsensstatus. Finde ich super.
Ja, habe ich tatsächlich sehr, sehr kurz darauf hingewiesen. Ja.
Man sieht da tatsächlich dieses merkwürdige Consent-Dingsens, was man auch beim, darf ich mal Lecho nachschauen kann, unter consent.help, sei es, was man sonst aus dem Parameter rausklauen kann, kann man auch dann da einfach mal live sehen mit Rot, Grün und Leer.
Genau. Und seit es den Consent-Mode gibt, finde ich, ist auch etwas verwirrender geworden, den Tag Assistant zu nutzen, weil es da natürlich auch Einträge gibt, die eigentlich keine Data Layer Pushes sind, sondern eben das Ausführen dieser Consent-Befehle, die dann da sind. Ne? Dann hast du sowas wie Einwilligungsbefehl, Default oder Einwilligungsbefehl Update, wenn man da so durchklickt und versucht dann irgendwie immer auf dem Variablenreiter oder sowas aus irgendwas schlau zu werden, dann ist es im ersten Moment vielleicht verwirrend, warum auf bestimmten Einträgen in diesem Zeitstrahl überhaupt gar keine Variablen zur Verfügung stehen. Das liegt daran, dass es eigentlich keine Zustandsänderung im Data Layer ist, sondern eben nur das Ausführen des Consent-Befehls. Ich bin trotzdem dankbar, dass die Dinger da drin sind, weil dann sieht man eben tatsächlich, wann das stattgefunden hat und wann nicht.
Ja,
aber erst nachdem diese Einträge da sind, im nächsten Event könnt ihr dann sinnvoll auf diesem Einwilligungstab zum Beispiel sehen, wie ist jetzt die Lage.
Ja, und ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man dieses Consent-Gedönskram anstellt, mit dem man das steuert, die Tags, was wir beide nicht benutzen.
Ja, doch, da sieht man...
Ob das dann Preview-Modus anders aussieht? Nur mal kurz als Hinweis.
Nein, das siehst du bei den Tags dann nur bei dem Status, wo dann eben dann Not Fired steht und dann weißt du auch,
okay,
warum.
Okay.
Also glaube ich.
Ansonsten noch der...
So sah es das letzte Mal aus, als ich es noch gesehen habe irgendwo.
Genau. Immer wenn ihr Nachricht oder Message seht bei den Ereignissen, dann sind das immer Data Layer Pushes ohne Events, die man nicht machen sollte. Das nur zur Info. Das ist eine Nachricht.
Also ansonsten ist der Name des Ereignisses, den man unter dem Schlüssel Event mit diesem in dem Objekt, was man in den Data Layer schreibt, um etwas mit einem Kommunikation mit einem Tag Manager aufzunehmen, da ist in der Regel ein Schlüssel drin, der heißt Event, und das wird eben zu dem Eventnamen, der hier zu sehen ist. Es sei denn, es ist ein Standard Eventname, den Google in etwas übersetzt.
Ja,
im
leider.
Im schlimmsten Fall ab morgen dann auch Artikel in den Warenkorb gelegt oder so, wenn wir Pech haben. Dann steht ja da nicht mehr Add-to-Cart. war das nicht mal sogar so? Waren nicht mal auch E-Commerce-Dinger irgendwie deutsch übersetzt? Und dann fanden wir
ja,
so scheiße, dass die das weggenommen haben? Ich glaube schon. Das ist, wenn du auf den anderen Reiter zum Beispiel gehst, wenn du weggehst von deinem Google Tag Manager Tag, sondern klickst auf dein Google Tag zum Beispiel, dann heißen die Dinger nämlich auch Artikelliste angesehen und Seitenaufruf und ich weiß nicht was alles. Ja, da hast du wieder deutsche Namen. Aber hier im Zeitstrahl, ich etabliere das jetzt hier einfach mal, ist das zum
Aber Purchase so. Heißt Purchase.
Genau. Ja, ich habe nicht gesagt, dass das einheitlich ist. Ich habe nur
gesagt,
dass es verwirrend ist.
Ja. Für alle so. Beteiligten. So, und jetzt noch rechts oben wollte ich mal kurz drauf eingehen.
Genau. Ich wollte aber noch ganz kurz über den letzten Reiter reden, nämlich Konsole. Die Frage ist, wann steht überhaupt was in der Konsole? Und in der Konsole steht im Idealfall nie was, es sei denn, es ist tatsächlich beim Ausführen eines Tags ein Fehler passiert, dann steht das da und es ist rot. Ansonsten stehen aber auch schon mal Dinge in der Konsole von irgendwelchen oft benutzerdefinierten Tags, die einen Log2Console verwenden. Und dann siehst du die Konsolenmeldungen, wie zum Beispiel, ich habe das Tag erfolgreich ausgeführt oder sonstige sinnvolle Dinge, sieht man dann auch schon mal in diesem Konsolentab. Also bloß, weil da irgendwie hinter der Konsole keine Null in Klammern steht, sondern was anderes, muss das nicht heißen, dass irgendwas schiefgelaufen ist, sondern es kann einfach bedeuten, dass irgendwelche Meldungen von irgendwelchen benutzerdefinierten Vorlagen da drin zu finden sind. Es können übrigens auch Variablen sein, das müssen keine Tags gewesen sein.
Oder Templates.
Genau, alles, was Templates verwendet.
Was irgendwas reinschreibt.
Ja. Dann irgendwas, was ich noch unbedingt loswerden wollte.
Ich weiß noch zwei Sachen.
Ja, ich weiß auch noch zwei Sachen, aber ich meinte, ich hatte hier eben noch was. Ist egal, vielleicht fällt es mir gleich noch mal ein. Also ich wollte noch mal auf dieses unaufwendige Drei-Punkte-Menü oben rechts in der Ecke eingehen. Da gibt's neben Hilfe und Feedback geben, die ja in den meisten Tools irgendwie zu finden sind, gibt es zwei Funktionen, die nicht ganz unwichtig sind. Das erste ist das Teilen.
Habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Habe ich früher oft benutzt, jetzt gar nicht mehr.
Nee, das stimmt. Ich habe es auch schon lange nicht mehr benutzt. Aber es gibt trotzdem vielleicht immer noch Anwendungsfälle, in denen man sagt, ja, ich gebe dir jetzt keinen Zugriff auf den Tag Manager, du sollst aber trotzdem durchaus in der Lage sein, eine Vorschau zu nutzen, die dir zeigt, welche Tags feuern, welche Variablenwerte da sind. Also genauso, als hätte man Zugriff auf den Tag Manager. Ansonsten ist es nämlich so, wenn du auf eine Website gehst, wo du keinen Zugriff auf den Tag Manager hast und gehst dann über den Tag Assistant reingehst in die Vorschau, dann siehst du auf diesem GTM-Tab einfach nichts. Dann siehst du zwar, dass da ein Tag Manager drin ist, aber dann steht da eben auch, du musst nicht berechtigt da dir das anzuschauen, deswegen siehst du nichts. Ja? Dann kannst du halt nur vielleicht auf den GA-Datenstrom oder den Google Ads-Datenstrom klicken und dir dann da angucken, was da passiert. Aber um das zu vermeiden, also um einem externen zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, dir beim Debuggen zu helfen, ohne dass der Zugriff auf den Tag Manager haben muss, kannst du eine Vorschau teilen. Da gibt es dann einen speziellen Vorschau-Link, der erzeugt dann ein Vorschau-Cookie, wenn ich es richtig sehe, und dann kannst du Vorschau nutzen, ohne auf den Tag Manager Zugriff haben zu müssen. Und es geht noch besser eigentlich, finde ich, weil wenn du irgendwo was herausgefunden hast und möchtest das mit jemandem teilen, der soll sich das angucken, dann kannst du auch eine Sitzung vollständig exportieren. Das benutze ich, glaube ich, auch wahrscheinlich maximal zweimal im Jahr. Aber wenn ich es nutze, dann ist es immer super hilfreich. Du kannst auch eine Sitzung exportieren, die du nicht mit anderen teilen willst, sondern du hast vielleicht jetzt irgendwie mühselig dich durch den Testkauf geprügelt und hast irgendwie mit deinem PayPal-Konto echt was kaufen müssen und jetzt muss das wieder storniert werden und du willst das nicht tausendmal wiederholen. Bist dir aber nicht ganz sicher, ob du dir wirklich alles so angeguckt hast, wie du es dir angucken müsstest oder ob du nicht morgen nochmal in irgendwas reinschauen willst. Und dann kannst du genau das tun, indem du die Sitzung, bevor du den Tag Assistant schließt, exportierst. Und dann kannst du dir jederzeit über einen geöffneten tagassistant.google.com einfach über das gleiche Drei-Punkte-Menü auch wieder einlesen auf der Übersichtsseite und bist wieder genau da, wo du das ganze Ding verlassen hast, einen Tag vorher oder eine Woche vorher. Um einfach nochmal nachzugucken, wie war der Zustand im Data Layer, bevor wir zum Beispiel irgendwas gefixt haben oder sowas. Manchmal auch zu Beweiszwecken brauchbar. So eine exportierte Vorschau.
War das ein Plugin oder war das eingebaut mal die Aufzeichnung vom Tag Assistant? Kennst du das noch? Wo man ganze Sessions aufzeichnen konnte und gleich vernünftig sehen konnte?
Das war in dem alten Tag Assistant, der dann irgendwann ja Tag Assistant Legacy hieß und jetzt mit dem anderen Ding zusammengewachsen ist. Aber die Funktion ist, glaube ich, weg.
Okay.
Aber dieses Recording war tatsächlich Bestandteil eben dieser der Erweiterung des Chrome-Plugins. Und da gibt's das, glaube ich, jetzt nicht mehr.
Nee, ich sehe es nicht.
Aber das Exportieren einer Sitzung ist ja durchaus super hilfreich.
Ist das Gleiche, mehr oder weniger. Nicht ganz so hübsch. Ja. Aber ja, okay.
Ja, und das wäre es eigentlich, was wir mal so als Übersicht zum Thema Tag Assistant loswerden wollten.
Ja, außer, dass du nicht erwähnt hast, wann es sich im selben Browser öffnet und wann er das neues Fenster aufmacht.
Ach so, ja, also ich sag mal, wenn du die Erweiterung nicht installiert hast, dann sollte es auf jeden Fall nicht in einem Tab im gleichen Browser, sondern in einem neuen Fenster aufgehen, oder?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr.
Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass ich die Erweiterung tatsächlich dafür brauche. Ich hatte auch mal eine kurze Zeit ohne diese Erweiterung und ich meine, da ist das Ding auch nicht in einem neuen Tab aufgegangen, sondern in einem neuen Browserfenster.
Okay.
Und ich erlebe das auch jedes Mal, wenn ich auf einem MacBook mit einem Tag Manager irgendwas angucken muss, weil es halt Safari-spezifische Probleme sind. Da bin ich es gewohnt, dass, obwohl ich Chrome nutze, das irgendwie, vielleicht gibt es da auch eine Lösung für, ist mir aber nicht wichtig genug, deswegen ist mir das am Ende des Tages wurscht.
Genau. Wichtig, das meiste heute war nur für den Client GTM.
Genau.
Der serverseitige ist noch ein bisschen anders.
Der serverseitige ist noch ein bisschen anders. Die Prinzipien sind aber eigentlich die gleichen.
Tja, eher.
Ja, also da noch genauso
im Prinzip
wie
ist es
genauso
sehr
wie die ich sag mal von der Bedienung her meine ich jetzt. Ne?
Die ja, und die Tabs heißen anders und noch andere Sachen, die da drin stehen. Aber ansonsten ist es sehr ähnlich.
Ja, das ist im Tag Manager ist es so und im Tag Assistant ist es halt auch so. Du guckst dir halt was völlig anderes an. Ne? So hast aber eigentlich die gleichen Möglichkeiten. Ne? Kannst dir anschauen, wie sieht's mit deinen Variablen aus, welche Tags sind gefeuert, welche Tags sind aus welchen Gründen die gefeuert oder nicht gefeuert sind, sieht man glaube ich gar nicht so geil wie beim Client-Side. Tag Manager gerade, bin mir mal nicht so sicher.
Ich glaube schon.
Ja, könnte schon so sein. Und eine Sache noch, genau, jetzt ist mir wieder eingefallen. Der Tag Manager hat ja noch ein weiteres Merkmal, der Tag Assistant. Wenn er verbunden ist mit einer Website, siehst du in der Regel ja auf der Website, die du gerade debuggst, so ein kleines eingeblendetes Tag Assistant verbunden Fenster oder vielleicht auch irgendwann Tag Assistant nicht verbunden, weil die Verbindung eingeschlafen ist. Aber wenn dieses Fenster nicht so aussieht, wie ihr es gewohnt seid, nämlich völlig scheiße, dann heißt das nicht unbedingt, dass irgendwas kaputt ist, sondern dann heißt es nur wahrscheinlich, dass ein CSP verhindert hat, dass das Ding sein CSS laden durfte.
Also was kaputt ist?
Nein, also außer, dass es optisch scheiße aussieht, hat es keinerlei weitere Auswirkungen. Wenn ihr die Ereignisse seht im Tag Assistant, nachdem die Seite geladen ist, ist alles gut. Egal wie gut oder schlecht dieses blöde Ding aussieht, was man immer wieder hin und her schieben muss und wo man sich wünschen würde, man wird es irgendwie los. Ja. Man kann es minimieren.
CSP Content Security Policy gerne mal als neues Feature wieder eingeführt von der Entwicklung, die man sagen, wir machen die Seite sicherer und dann alles kaputt machen.
Genau. Auch solange es nur das CSS vom Tag Assistant ist.
Es ist ja so meistens nicht nur.
Nee. Also am Blick in die Konsole, auch jenseits von Tag Assistant und allen anderen Oberflächen, lohnt sich einfach immer wieder auf jeder Website mal zu gucken. Und ich weiß nicht, ich bin ja alt, deswegen kenne ich noch diese alte Werbung für irgendeine Zahncreme. Ich glaube, das war, ist auch egal, welches war. Aber da hieß es irgendwie immer, alles rot. Es gab da solche Tabletten, die konnte man kauen und dann konnte man Zahnbelag rot sichtbar machen.
Sensodyne?
Nee, ich glaube, das ist...
Nee, was war das denn? Aber ja, ich weiß, das war extra so, dass man...
Blender blöd, sagen wir mal. So, und da gab es dieses alles rot. So, und das geht mir immer wieder durch den Kopf, wenn ich in die Konsole schaue bei der einen oder anderen Website will, dann ist da auch wirklich alles rot. Und das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Es sollte doch möglich sein, eine Website ganz normal zu laden, ohne dass lauter Fehlermeldungen in der Konsole drin sind. Weil da Fehlermeldungen drin sind, ist irgendwas nicht in Ordnung. Und wenn die Entwickler dann sagen, das ist aber nicht, ist nichts Wichtiges gewesen, dann muss man sich fragen, wofür gibt's die Funktion dann? Dann lass uns mal wegnehmen.
Aber du kannst einfach deine Konsole ausstellen, dass du die Fehler siehst.
Ja, das ist auch, das ist natürlich eine Lösung.
Das ist viel schöner.
Atlantis West geht nicht unter.
Ja, aber manchmal sind auch, also, ja, nochmal ganz kurz, aber manchmal sind die Fehler aber auch von irgendwelchen Plugins gemacht, die man installiert hat.
Genau.
Nochmal, man muss sich da schon lesen, was da steht. Auch da kann inzwischen Gemini helfen. Erklär mir, diesen Fehler gibt's inzwischen in der Konsole.
Ja, genau. Ja, ich habe, also Fehler kann es erklären, CSS kann es erklären, andere Sachen, da ist Gemini noch nicht so toll. Ich habe nämlich letztens wirklich versucht, diese AI-Hilfe zu nehmen, um rauszufinden, wo an einer bestimmten Stelle der Data Layer kaputt gemacht wird. Und ich muss das mir nachher über die Suchfunktion nachher doch wieder selber rauspiepsen.
Hat er jemand einfach so überschrieben, den Data Layer?
Genau, der einfach neu initialisiert. Ne?
So, ja, geil.
Nochmal frisch initialisiert, ne? Das ist eine gute Idee.
Frisch hält besser.
Ach, da steht so.
Frisst auch nicht so viel Ressourcen.
Steht so viel Mist drin, ja. So, wir initialisieren ihn neu. Und dann ging die Dinge kaputt. Ist aber egal, ist auch gar nicht unser Thema. Ich glaube, wir haben das für eine reine Audiofolge jetzt ausreichend besprochen. Alles andere
braucht,
glaube ich, Bilder.
Wenn Fragen sind oder wenn ihr sagt, beim nächsten Mal unbedingt auf Video, dann gerne auf termfrequenz.de bei der aktuellen Folge, also dieser Ding des Monats Folge der Nummer 149.
Das ist jetzt die 149, ganz genau.
Das ist jetzt bei 149, dann dazu schreiben, dass ihr beim nächsten Mal bitte doch das als Video hättet oder
oder am liebsten gar nicht mehr, ja, scheiße.
Oder gar nicht mehr, Folge. Genau, gar nicht mehr. Erklärt mehr, brauchen wir nicht. Lernen muss man nichts, das geht alles von alleine. Wir haben alles, die AI, die kann das alles von alleine. Auch Tech Manager kann die und so.
Aber wenn ihr keine Vorschläge macht, dann lasst man es weiter so ein Mist einfallen. So, das habt ihr dann
davon. Genau.
Schön.
So, Gudi, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.